grüße euch, Suppis. Guten Morgen oder guten Mittag, guten Tag. Wann auch immer ihr das hört, ich hoffe, es ist der Montag nach dem letzten Regular Season Football Sonntag. Und ja, die Chance, dachte ich, lasse ich mir nicht nehmen und nutze ich, um eine kleine Sonderfolge einzuschieben. Nämlich mit einer Art Playoff-Preview, denn ich bin ganz ehrlich, das ist für mich immer die beste Woche des Jahres, die letzte Regular-Season-Woche, weil da lernt man so viele Sachen über die meisten Teams und irgendwie ist es am aufregendsten, muss ich gestehen. Also ich habe immer dann die beste Stimmung oder das beste Gefühl in dieser Woche, wenn man denn endlich weiß, okay, krass, wer hat es in die Playoffs geschafft? Häufig sind ja schon ziemlich viele Dinge klar in Sachen Playoffs, aber dieses Jahr war da ja noch eine Menge offen. 7 Teams waren fix in den Playoffs vor dem Sonntag, 11 hatten noch die Chance, die Playoffs klar zu machen, aber klar war auch, 2 Teams, die sich richtig Hoffnungen machen mussten oder konnten, scheiden aus. Und die NFC East, ich führe sie extra an, dort gab es 3 Teams, die noch um die Playoffs gekämpft haben. Aber irgendwie hat man ja gedacht, dass Washington das Rennen wohl machen wird. Und sie haben es gemacht. Damit fange ich mal an. Denn ich nehme diesen Podcast noch nachts auf. Jetzt steht es gerade 20-14, viertes Quarter. Washington führt und damit sind sie safe in den Playoffs. Denn sie werden dieses Spiel gewinnen. Die Eagles haben Jalen Hurts ja gebencht. Und damit ist das eine der schönen Cinderella-Stories. Alex Smith und das Washington-Football-Team erreicht die Playoffs. Das eine der guten Nachrichten von diesem Wochenende. Und jetzt komme ich zu den 2 Teams, die ich gerade schon angesprochen habe, die ja sich grämen müssen. Vor allen Dingen die Miami Dolphins. Denn die Miami Dolphins waren in den Playoffs vor diesem Spieltag. Waren, ich meine, auf Platz 6 der Tabelle. Und jetzt sind sie auf Platz 8 in der AFC. Die Indianapolis Colts sind reingerutscht und die Miami Dolphins stattdessen raus nach ihrer 56-26 Niederlage gegen die Buffalo Bills. Ein 50-Burger zum Season-Ende. Ich glaube, mehr muss man nicht sagen an so einem letzten Spieltag, wenn man da die Playoff-Chance hat und mit einem eigenen Sieg das Ding ja in der Hand hätte. Und dann gegen ein Team, was zwar niemanden geschont hat, aber ja auf jeden Fall schon für die Playoffs qualifiziert war und vor allen Dingen den Second Seed schon eigentlich sicher hatte. Klar, Pittsburgh hatte gespielt, aber die haben alle geschont. Da muss man sagen, dann hat man es auch nicht verdient, in die Playoffs zu kommen. Tua, seitdem er Starter war, nicht vollends überzeugend, muss man sagen. Jetzt musste er heute 58 Mal werfen. Also da war tatsächlich ein bisschen zu viel Last auf seinen Schultern, Run-Game inexistent, er selber musste 6-mal rushen, also die Miami Dolphins, starke Defense, super starke Special Teams, Brian Flores, ein richtig guter Coach, aber sie haben es nicht in die Playoffs geschafft in der AFC und in der NFC gucken die Arizona Cardinals in die Röhre, ein Team, was sich, glaube ich, ziemlich große Hoffnung gemacht hat. Die ganze Saison über, zwischendurch hatten sie auch echt eine gute Phase, sind eigentlich ganz gut in die Saison gekommen, standen bei, ich muss lügen, es ist 5-2 standen sie vor ihrer Bye-Week, dann hatten sie in Woche 8 frei und danach haben sie bloß noch 3 Siege geholt, aber 6 Spiele verloren. Am Ende ist ihnen einfach die Luft ausgegangen und so ein bisschen Kyler Murray war exemplarisch in diesem Spiel wieder zu sehen. Gegen die Los Angeles Rams haben wir euch gezeigt auf Pro7 Max, war angeschlagen, das war er die ganze zweite Saisonhälfte relativ häufig, hat 2 gespielt, aber es gab immer das ein oder andere Wehwehchen, war andauernd auf dem Injury Report und deshalb die Arizona Cardinals nicht in den Playoffs, waren auch vor dem Spieltag nicht drin auf Platz 8, aber konnten sich Hoffnung machen gegen die Rams mit Win-Go-In. Szenario, in die Playoffs zu kommen und haben sie nicht geschafft. Und dementsprechend, das die beiden Teams, die ich mal am Anfang rausstellen wollte, die bedröppelt durch die Offseason gehen werden, weil sie am letzten Spieltag die Playoffs verspielt haben, möchte ich mal sagen, weil sie jetzt selber eine eigene Hand hatten. Aber wir haben eine Menge Teams, die in den Playoffs sind, nämlich 14, zwei mehr als sonst. Und ich werde pro Conference so ein kleines Power-Ranking an dieser Stelle machen. Und dann natürlich auch ein bisschen auf die Partien gucken, wer gegen wen spielt, werde mich aber an meinem Power-Ranking entlang hangeln. Und bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal so ein kleiner Review, würde ich sagen, von dieser Saison. Ich scrolle in meinem Dokument umher. Es ist sehr spät oder sehr früh, wenn ihr das hört. Und ich habe mir nochmal aufgeschrieben als Stichpunkt, alle 256 Spiele absolviert. Leute, das ist schon ziemlich krass, muss man sagen. Damit war vor der Saison nicht zu rechnen. Trotz Corona schafft die NFL den Regular-Season-Spielplan. So wie er geplant war, durchzuziehen. Alle Spiele mehr oder weniger in Time. Klar, ein paar Spiele mussten hin und her geschoben werden. Die Steelers waren zweimal am kürzeren Ende. Einmal, als sie gegen die Titans hätten spielen sollen. Da gab es bei denen einen Ausbruch. Das Spiel wurde geflext. Dadurch haben sie die Bye-Week verloren. Und dann nochmal gegen die Ravens, als sie an Thanksgiving gegen Baltimore spielen sollten und der zweite Ausbruch in der NFL stattfand. Aber ansonsten muss man sagen, hat die NFL es gut unter Kontrolle gehabt, gut weggetestet. Das kann man, glaube ich, halten, wie man will. Beides ist sicherlich nicht ganz falsch, aber am Ende haben sie mit einer virtuellen Draft aus Roger Goodells Keller im April angefangen, als eigentlich in Las Vegas am Strip der NFL-Draft stattfinden sollte. 3,5 Millionen haben sie im April noch gespendet. Corona war gerade frisch über uns und über die Welt gekommen und man hat schon nicht mal gedacht, dass die Saison rechtzeitig anfängt. Also da waren nur noch die Tarifverhandlungen, der CBA war nicht fix unterschrieben, also da gab es eine Menge Störfaktoren, aber die NFL hat sich geschafft, an den Start zu gehen und Cam Newton war dann in der Saison der erste Quarterback, der Corona-positiv war, der erste Starting-Quarterback. Und nachdem dieser Titans-Ausbruch Anfang Oktober war, gab es eine Memo von Roger Goodell Anfang Oktober eben. Und da war, sag mal, zwischen den Zeilen zu lesen, nur medizinische Warnungen und Regierungsanordnungen können dazu führen, dass wir Spiele ausfallen lassen. Ansonsten kacken wir auf Wettbewerbsverzerrung. Wir werden die Saison durchziehen. Und da muss man wirklich sagen, das haben sie gemacht. Das kann man gut oder schlecht finden. Wir haben Kendall hinten gesehen. Den Once-in-a-Lifetime-Quarterback der Denver Broncos, der eigentlich Receiver ist, der hat Freitagabends quasi erfahren, dass er aus dem Practice-Squad zum Starting-Quarterback werden wird. Die Cowboys, die Broncos durften keinen anderen Quarterback mehr signen, so kurzfristig wegen den Corona-Regeln. Sie wollten eigentlich einen Coaching-Staff-Member zum Starting-Quarterback machen, der, glaube ich, der Quarterbacks-Coach war, aber das durften sie nicht. Der hätte sich wahrscheinlich besser angestellt als Kendall hinten. Der hat nämlich in dem Spiel natürlich nicht gut gespielt, hatte nur gerade mal einen Walkthrough und hat seit dem College und da nicht mal in den letzten Jahren niemals Quarterback gespielt. Und wie schwer Quarterback in der NFL ist, hat man, glaube ich, in diesem Spiel gesehen. Sein Wristband, wo seine Spielzüge drauf war. That Wristband liegt jetzt in der Hall of Fame aufgrund dieser besonderen Situation. Also das hat diese Saison möglich gemacht, der Corona-Spielplan und nenn's mal die Skrupellosigkeit der NFL. Wir haben die Cleveland Browns letzte Woche ohne Receiver sehen müssen auf dem Feld, weil ein positiver Fall war und alle anderen auf die Corona-Sperrliste kamen. Diese Woche ebenfalls bei Cleveland schon wieder 4 positive Corona-Fälle. Da muss man echt sagen, das hat natürlich mit einem fairen Wettbewerb eigentlich nicht viel zu tun. Aber unterm Strich hat es halt doch was mit einem fairen Wettbewerb zu tun, weil für alle galten dieselben Regeln. Und ich meine, dass tatsächlich die Seattle Seahawks als einziges Team ohne positiven Corona-Fall durch die Saison gekommen ist. So war zumindest Mitte Dezember. Danach habe ich keine Informationen mehr finden können von den Seahawks, dass ein Spieler auf die Corona-Liste gesetzt wurde. Und ein Team hat es geschafft, ohne Positiven durchzukommen, ob das jetzt wirklich eine Teamleistung ist oder einfach Glück oder Pech, weil in einem Land wie Amerika, wo über 350.000 Menschen am Coronavirus gestorben sind und jeden Tag über 200.000, 250.000 infiziert werden, da kannst du natürlich das nicht ausschließen, wenn du ein normaler Mensch bist, der am Leben teilnimmt, dass man sich wirklich infizieren kann. Aber die NFL hat gesagt, sie ziehen es durch, sie haben es durchgezogen. Eine Menge verrückte Dinge sind dadurch entstanden. Am Ende sind alle 256 Spiele über die Bühne gegangen. Und positivster oder prominentester Fall, den wollte ich noch sagen, von jetzt vergangener Woche, Alvin Kamara. Die New Orleans Saints mussten auf ihn verzichten und dürfen aber in der letzten Regular-Season-Woche gerne auf ihn verzichten, denn sie hatten die Playoffs schon sicher, haben ihr Spiel trotzdem gewonnen diese Woche und zwar relativ deutlich, obwohl sie Ty Montgomery, den alten Receiver-Running-Back von den Packers, auspacken mussten, haben sie mit 33-7 gegen die Panthers gewonnen, 5 Interceptions dabei gefangen und jeden mit einem 12-4-Rekord als zweites Team, was keine Bye-Week mehr hat nach den neuen Regularien, in die Playoffs in der NFC. Und man muss einfach sagen, Drew Brees sah okay aus in dem Spiel. Ich habe zwar nur die Highlights bislang gesehen, aber da sah er ganz gut aus. Auf dem Statsheet sieht es auch ganz okay aus. Aber die NFL hat sie belohnt. Denn Alvin Kamara hat am 1. Januar den positiven Befund bekommen. Und hätten die NFL-Dudes das Spiel der Saints auf den Samstag gelegt, dann hätte Alvin Kamara nicht für die Saints in der ersten Runde der Playoffs spielen können. Sie haben das Spiel aber auf den Sonntag gelegt und dementsprechend wird Alvin Kamara im ersten Playoff-Spiel für die Saints dabei sein mit Drew Brees in der Wildcard-Round und das natürlich als Team-MVP, ich greife das schon mal vorweg, wenn ich gleich auf die Saints gucken werde, natürlich sehr, sehr wichtig. Bei den Buccaneers werden wird Devin White nicht an den Playoffs teilnehmen können, zumindest wenn die NFL bei ihren Regeln bleibt. Der hat nämlich erst am 2. Januar seinen positiven Corona-Befund bekommen und dementsprechend ist es egal, ob sie am Samstag oder am Sonntag spielen, die Buccaneers. Devin White wird nicht mit dabei sein. Shaq Barrett auch am 2. Januar aus Contact-Tracing-Gründen auf die Covid-Liste gewandert und der wird aber wieder mit dabei sein können. Denn das Spiel ist Sonntag, meine ich, oder? Ich gucke gleich auf die Schedule. Das Spiel ist am Samstag. Oh, damit dürfte Shaq Barrett, der beste Pass-Rusher vermeintlich, bei den Buccaneers auch nicht mit dabei sein. Da bin ich sehr gespannt. Also das erfahren wir im Laufe der Woche, wie das aussieht. Aber um nicht zu tief auf Corona zu gehen, die ersten 10 Minuten sind schon rum, sage ich noch, das Homefield, das ist auch noch so eine Lehre aus der Saison, ein Stück weit tot ist, oder? Nicht mal 50% oder knapp 50% der Heimteams konnten ihre Spiele gewinnen in dieser Saison. 2018 waren es noch 60%. Jetzt werden natürlich einige denken da draußen, natürlich, Corona, es waren ja auch keine Fans im Stadion. Letztes Jahr war es nicht viel besser. Da waren es 50,5% der Teams, die ihre Heimspiele gewonnen haben, also 50-50. In den Playoffs sieht das natürlich etwas anders aus. Da haben die Heimteams am Ende häufig gewonnen, vor allen Dingen aber auch deshalb, weil natürlich die stärksten Teams das Heimrecht haben. Heißt also, die besseren Teams spielen eh zu Hause und würden sie auswärts schlechter sein, man weiß es nicht, weil so die Regularien sind der an Spielansetzungen, aber am Ende hat halt das bessere Team auch Heimrecht. Ob das Heimrecht am Ende daran schuld ist, dass sie gewinnen, ich möchte es anzweifeln, denn die letzten 2 Jahre zeigen, in 512 Spielen gewinnt gerade mal die Hälfte der Teams sein Heimspiel und die andere Hälfte gewinnt die Auswärtsteams. Heißt also, Homefield is dead. So, und mit dieser Erkenntnis würde ich sagen, was nicht tot ist, sind die Power Rankings. Zumindest nicht bei mir. Wir fangen an mit dem Spielplan. Übrigens, ab 18:40 könnt ihr am Samstag auf Pro7 die Wildcard Round sehen. Ich habe schon gesagt, 7 Teams pro Conference in diesem Jahr mit dabei und das heißt also eins mehr und damit ein Spiel mehr in der Wildcard Round. 3 Spiele. Ein richtiger Marathon-Sonntag und Samstag steht da bevor. Ich muss zum Glück nicht alle 3 Spiele machen. Ich sage es, wie es ist. Max Zierke, der immer noch im Urlaub verweilt, wird eines der Spiele jeweils machen, am Samstag und am Sonntag. Da bin ich dir jetzt schon mal sehr dankbar für, Max. Und hoffe, dass du dich zumindest ein bisschen darüber freust, auch Playoff-Luft schnuppern zu können. So, legen wir los. würde ich sagen, mit dem Playoff-Power-Ranking. Würde mal sagen, ich fange mit der AFC an. Und da haben die Kansas City Chiefs den ersten Platz erreicht, haben damit die Bye-Week, müssen nicht ran in der Wildcard. Und dennoch ranke ich sie nicht auf Platz 1 bei mir im Power-Ranking, sondern ich ranke die Buffalo Bills bei mir auf 1 im Playoff-Power-Ranking der AFC. Und bevor ich mich ausführe dazu, warum das so ist, habe ich noch einen sehr schönen Clip, den ich auf jeden Fall mal abspielen möchte an dieser Stelle. Denn wir fangen jetzt damit an.
Playoffs? Don't talk about Playoffs? You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game.
Ja, I just hope we can win a game. Und genau darum jetzt in den Playoffs, nämlich das nächste Spiel zu gewinnen. Und da kommt die alte Bill Belichick-Weisheit, das nächste Spiel ist das schwerste. Oder eigentlich ist es eine Tom Brady-Weisheit. Oder eigentlich ist es eine Jedermanns-Weisheit in der NFL. Kommt auf jeden Fall zum Tragen. Mein favorite Team aktuell in der AFC sind die Buffalo Bills. Warum? Relativ klar. Die kompletteste Mannschaft meiner Meinung nach in der AFC sind sie. Die Kansas City Chiefs sind bei mir auf 2 gerankt. Warum? Weil die Defense nicht so stark ist. Vor allen Dingen nicht so stark wie die der Buffalo Bills. Die Offensive, da will ich mich aber zuerst so ein bisschen drum kümmern. Josh Allen, 4.500 Yards hat er dieses Jahr abgerissen. Dazu 37 Touchdowns, 10 Interceptions. Das sind alles Bestwerte in der Bills History. Und vor allen Dingen auch im Liga-Vergleich einfach Werte, die sehr, sehr gut sind. Ich glaube, mit den Touchdowns liegt er, ich mache es mir gerade auf Platz 5 in der Liga. Das ist richtig gut. Mit den Yards liegt er unter den Top 5 auf Platz 3 in der Liga. Da müssen wir nicht viel sagen. Der war in der MVP-Conversation am Ende der Saison. Er hat gegen die Dolphins 3 Quarter gespielt. Da konnte man so ein bisschen denken, okay, vielleicht schielt er noch ein bisschen auf den MVP-Award oder die Bills. Oder sie haben das Spiel einfach ernst genommen und dachten sich, hey, warum die Leute schonen? Wir bleiben lieber im Rhythmus. Denn sie sind zurzeit einfach das Team, was den besten Rhythmus hat. Cole Beasley hat zwar gefehlt, aber in der Offensive gibt's sonst so unfassbar viel Talent. Cole Beasley eben, wie gerade schon gesagt. Dazu noch Stephon Diggs. Rekordhalter in dieser Saison in Receptions und in Receiving Yards in der NFL. Über 1500 Yards hat er gemacht. Den haben sie sich vor der Saison geholt aus Minnesota. Für einen Erstrunden-Pick, da dachte man, oh wow, Erstrunden-Pick für einen Receiver ist immer ganz schön ordentlich. Hat Odell Beckham auch gekostet, aber ist Stephon Diggs das wert? So ein bisschen ein kleiner Miesepeter im Lockerroom gewesen? Ja, er ist es. Er wollte Number One Receiver sein. Hat jetzt über 125 Pässe gefangen bei den Bills, ist da der klare Number One Receiver, die spielen eine Pass-Heavy-Offense und er ist glücklich und er macht die Buffalo Bills glücklich und Josh Allen. Und dann gibt es noch John Brown, der ist jetzt in dieser Woche wieder zurückgekommen, war seit Woche 10 raus, also noch ein junger Mann an der Seite, die drei Receiver. Shisha Bibi, da kann man nicht viel sagen, würde ich mal behaupten, das ist auf jeden Fall eine der besten Offensivreihen, die es gibt in der NFL. Und ich glaube, damit sind die Buffalo Bills tatsächlich sehr gut aufgestellt. Isaiah McKenzie hat noch ein gutes Spiel gemacht heute gegen die Miami Dolphins. 2 Touchdowns gefangen, meine ich. Ich würde sagen, das kompletteste Team. Und die spielen gegen, um jetzt den Spielplan ein wenig abzuarbeiten, gegen die Indianapolis Colts. Indianapolis als letztes Team in der AFC noch in die Playoffs gerutscht. Ich ranke sie bei mir tatsächlich auf dem 6. Platz von 7 Teams. Die Browns sind bei mir letzter, weil die Colts, also sie sind natürlich als letzter reingerutscht in die Playoffs, aber sie haben eine ganz gute zweite Saisonhälfte gespielt und das lag vor allem an Philip Rivers. Denn der war in der ersten Saisonhälfte noch nicht sonderlich gut. Ich glaube, dem hat die Saisonvorbereitung tatsächlich sehr gefehlt. 39 Jahre alt, 10 Touchdowns, 7 Interceptions in den ersten 9 Wochen. Danach viel, viel besser. 16 Touchdowns, 3 Interceptions ab Woche 10 abgeliefert. Und ganz wichtig, bei Philip Rivers, wie bei allen erfahrenen und alten Quarterbacks in den Playoffs. Wir sehen da Tom Brady, wir sehen da Big Ben, wir sehen da Drew Brees und eben jenen Philip Rivers. Zählen wir Aaron Rodgers schon dazu? Ich würde sagen, mit 37, auch wenn er MVP werden wird, ja, er hört dazu. Aber diese alten Namen sind die besten in diesem Jahr und zwar mit deutlichem Abstand, wenn es darum geht, die Line of Scrimmage zu managen und Druck auf sie selbst zu verhindern. Philip Rivers seinerseits nur 12 Mal gesackt worden und davon 5 von diesen Sacks, die er seit Woche 10 kassiert hat, also 12 Sacks seit Woche 10, 5 davon hat er letzte Woche gegen Pittsburgh kassiert, als sie die 21-Punkte-Führung verspielt haben. Also, der hat natürlich ein richtig mieses Spiel, Pittsburgh aber auch eine der besten Defensive-Reihen, kommen wir noch zu. Deshalb muss man das überbewerten. Ich glaube nicht. Sollte man es komplett vernachlässigen? Glaube ich auch nicht. Deshalb die Indianapolis Colts bei mir nur auf dem 6. Platz im Power Ranking. Aber das Team ist tatsächlich sehr ordentlich. Die Stärke ist auf jeden Fall die Defense mit Team-MVP, meiner Meinung nach, DeForest Buckner. Den Mann haben sie aus San Francisco geholt, ebenfalls für einen First-Round-Pick, hat gleich einen dicken Vertrag bekommen vor der Saison und der Mann ist einfach... Der ist eine Gefahr, das wissen die Gegner, der bekommt viel Aufmerksamkeit und selbst wenn er mit eigenen Statistiken auf dem Statsheet jetzt nicht überaus herausragend ist, hat in dieser Saison, ich mach's mir gerade auf, das sind die Bills, hat in dieser Saison nicht Double Digits Sacks geholt, aber er zieht vor allen Dingen die Double Teams, das muss man einfach sagen. 7,5 Sacks hat er geholt, 24 Quarterback-Hurries, 2 Forced Fumbles, das ist alles sehr, sehr ordentlich. Aber jemand wie DeNico Autry beispielsweise oder auch Justin Houston, richtiger Veteran, also oh, ich hasse dieses Wort, ich will nicht sagen, nicht richtiger Veteran, sondern altverdienter Spieler, nennen wir noch einfach so. Auch 7,56, Autry ebenfalls 7,56. Diese Leute sind besser, weil DeForest Buckner da ist, denn DeForest Buckner zieht die Aufmerksamkeit, der Gameplan des Gegners wird auf DeForest Buckner zugeschneidert und das werden auch die Bills so machen müssen und deshalb haben die Colts da auf jeden Fall einen Versuch. Sie haben, ich würde mal sagen, einen der besten Linebacker in der NFL mit Darius Leonard, mindestens mal Top 5, vielleicht sogar Top 3. Das ist auf jeden Fall eine Stärke dieses Teams in diesem Jahr gewesen. Die Linebacker-Position in der Defensive. Kenny Moore, richtig guter Defensive Back, 4 Interceptions gefangen. Also die Colts haben schon eine richtig gute Defense am Start. In der Offensive, Philip Rivers besser in der zweiten Saisonhälfte. Aber neben T.Y. Hilton gibt's dann nicht mehr so viel, möchte ich mal behaupten, in der Offensive, was sie da zu Papier bringen können. Deshalb muss man sagen, die Rushing-Defense, das ist der einzige Knackpunkt bei den Buffalo Bills. Die ist ein bisschen anfällig. Die Passing Defense, eine der Top 3 Units der Liga. Tre'Davious White, wahrscheinlich bester Cornerback in der Zone Defense. Und die sind da echt stark, was das angeht. Lassen wenig zu, aber im Rushing sind sie ein bisschen anfällig. Und Jonathan Taylor, der hat bei den Colts in den letzten 4 Wochen 2 ganz gute Spiele abgeliefert. 150 Yards gegen die Las Vegas Raiders Anfang Dezember und jetzt gestern gegen Jacksonville 253 Yards, 2 Touchdowns. Der hat in den letzten 4 Wochen einfach mal 7 Touchdowns abgeliefert. Also das würde ich sagen, so ein bisschen der Strohhalm oder der positive Lichtblick für die Indianapolis Colts in diesem Match. Nichtsdestotrotz, natürlich, mein Nummer 1 Team, die Buffalo Bills, sollten dieses Spiel gewinnen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Buffalo so heiß, wie sie gerade sind, 6 Siege in Folge, konstanteste Offense, 50% der Drives enden einfach in einem Score. Das ist jetzt nicht der herausragendste Wert, da gibt es bessere Werte. Wobei, ich glaube, das ist der zweitbeste Wert, deshalb habe ich es mir notiert, der zweitbeste Wert in der Liga. Sie sind einfach richtig gut. Sie sind heiß, sie gewinnen die Spiele gerade und deshalb denke ich, die Indianapolis Colts, ein Gegner, den sie schlagen können und den sie am Ende auch schlagen müssen. wenn sie das beste Team werden wollen und die Kansas City Chiefs vielleicht sogar entthronen wollen, den Super Bowl Champ, dann schlägt man die Indianapolis Colts. Erstes Spiel Samstag um 18.40 Uhr auf Pro7, Vorteil Bills meiner Meinung nach. Zweites Spiel dürfte natürlich den ein oder anderen da draußen von euch interessieren, denn die Seattle Seahawks sind daran beteiligt und die sind in der NFC. Und deshalb schaue ich auf mein NFC Power Ranking. Und ich muss jetzt sagen, ich verspüre irrationelle Liebe für die Seattle Seahawks, denn sie sind bei mir in der NFC. Packers, ich sag nochmal die Playoff-Teams. Packers, Saints, Seahawks, Washington Football Team, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Rams und Chicago Bears in der NFC in die Playoffs gekommen. Und bei mir im Power Ranking sind die Green Bay Packers natürlich auf 1, haben die Bye Week, das beste Team in der NFC. Ich würde sagen, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel nach der Regular Season. Aber woran es sicherlich ein paar Zweifel geben könnte, aber nicht für mich, ist an den Seattle Seahawks. Die habe ich nämlich auf 2 gerankt in der NFC in meinem Power Ranking. Und die haben tatsächlich am Ende der Saison 4 Siege in Folge zusammengebracht. 4 Spiele in Folge ungeschlagen. Hat sich auf jeden Fall nicht so angefühlt, würde ich jetzt mal behaupten. Haben ihr Spiel aber diese Woche wieder gewonnen gegen die San Francisco 49ers. 26-23. Waren schon NFC West Division Sieger. Das war schon klar. Und damit war eigentlich auch der Platz für sie eigentlich gesetzt. Also nicht safe, sie konnten noch an den Saints vorbeirutschen und auf Platz 2 gehen. Aber 1, 2 oder 3 war sogar alles noch zu erreichen. Aber einer der ersten 3 Plätze, der war klar. Und darauf wollte ich hinaus. Und die Seahawks haben einen richtig starken Saisonstart gehabt. 5 Spiele in Folge gewonnen. Russell Wilson war der sichere MVP. Da waren sich doch alle sicher, oder? Naja, zumindest war klar, dass er eine Stimme bekommen würde. Darauf haben sich alle schon eingeschossen. Und jetzt, ich behaupte mal, Russell Wilson bekommt keine MVP-Stimme am Ende. Ich glaube wirklich, es kann so laufen. Es kann wieder so laufen. Patrick Mahomes, natürlich wird der eine Stimme bekommen. Überragende Saison, Passing Yard Leader, wieder über 40 Touchdowns, der Mann. Der beste Quarterback der NFL zurzeit, würde ich sagen. Aaron Rodgers, der vielleicht heißeste Quarterback aktuell. 48 Touchdowns am Ende, über 4500 Yards. Wird MVP werden mit seinen Green Bay Packers. Josh Allen, habe ich euch schon am Anfang gesagt. Der hat auch einen ganz guten Case für sich gemacht. Ich glaube, die Chance, dass Russell Wilson wieder ohne MVP-Stimme rauskommt, ist da, denn Derrick Henry hat die 2000 Yards heute noch geknackt. Das letzte Mal, als ein Running Back die 2000 Yards geknackt hat, war 2012 mit Adrian Peterson. Der wurde damals MVP. Ich glaube, die Chance, dass Russell Wilson wieder keine MVP-Stimme bekommt, die ist da, denn er war nicht sehr gut in der zweiten Saisonhälfte. Die Seahawks, ich mache mir nochmal deren Schedule auf, um es euch genau zu sagen. Haben zwar die letzten 4 Spiele gewonnen, aber nach dem 5-0 Start auch einfach mal eine Serie hingelegt, wo sie 4 Spiele verloren haben und 3 gewonnen haben in den nächsten 7. Also tatsächlich zwischendurch ein bisschen gestrauchelt im Monat Oktober und noch im November, aber im Dezember waren sie wieder verdammt stark, also ein starkes Finish hingelegt. Und ich glaube, das ist auch der Eindruck, der für mich am Ende gezählt hat, warum ich die Seattle Seahawks bei mir auf 2 habe in der NFC als Power Ranking. Erster Division-Sieg seit 4 Jahren ist auf jeden Fall eine Sache, die überraschend ist. Die ist mega überraschend, wie ich finde, weil die Seattle Seahawks sind einfach gefühlt immer in den Playoffs, aber haben die Division schon lange nicht gewonnen. Da war immer wieder ein anderer vorn, Rams und 49ers in den letzten Jahren. Aber die Seahawks, darauf will ich hinaus. 16 Punkte pro Spiel zugelassen seit November. 16 Punkte. Und die Problemzone, auch wenn sie alle Spiele gewonnen haben am Anfang der Saison, waren die Defense. Oder das war die Problemzone. Jetzt haben sie ihr Safety-Duo in den Pro Bowl geschickt. Jamal Adams im Pro Bowl. Quandre Dix ebenfalls im Pro Bowl. Das erste Pro Bowl-Tandem seit 2015. Und für die Seahawks seit Cam Chancellor und Earl Thomas. So lange ist das her. Das waren die glorreichen Legion of Boom-Zeiten. Da hatten sie in Pro Bowl Safety Duo, jetzt haben sie es wieder. Und in der zweiten Saisonhälfte war die Defense einfach ziemlich feist. Jetzt haben sie gegen San Francisco zwar 23 Punkte kassiert, aber am Ende, und das ist zu Recht meiner Meinung nach der Case für die Seattle Seahawks, am Ende haben sie in den Playoffs Russell Wilson. Und Russell Wilson war am Anfang der Saison von den Statistiken her überragend, hat dann in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen abgebaut, ein paar viele Interceptions geworfen, nicht mehr so viele Touchdowns seinerseits geschmissen und vor allen Dingen 12 Touchdowns, 7 Interceptions, das kann ich euch noch sagen, bis zum letzten Spieltag, da war das noch nicht dazu addiert jetzt, aber vor allen Dingen hat er 4x5 Sacks kassiert in den letzten 8 Wochen. Also die O-Line, das große Problem der Seattle Seahawks auch schon in den letzten Jahren, war wieder etwas schwächer drauf. Aber am Ende ist Russell Wilson einer der Top 5 Quarterbacks in der NFL und Playoff-Spiele sind Quarterback-Spiele. Es gibt nichts Besseres in den Playoffs für jemanden wie mich, der gerne wettet, als gegen einen schlechten Quarterback zu wetten. Denn am Ende ist der Quarterback der entscheidende Faktor. Und Russell Wilson ist in der Lage, mit einer soliden Defense, die im Schnitt, sag mal, 20 Punkte kassiert, immer derjenige zu sein, der am Ende den Ball in der Hand hat und dir dann das Spiel gewinnt oder verliert. Und Russell Wilson ist halt einfach, wenn du das Spiel darauf herunterbrechen kannst, als eine Mannschaft, dass Russell Wilson derjenige ist, der dir das Spiel entscheidet und gewinnt oder verliert, dann stehst du sehr gut da. Und ich sehe in der NFC nicht die New Orleans Saints, nicht die Los Angeles Rams, nicht die Tampa Bay Buccaneers, nicht die Chicago Bears und nicht das Washington Football Team, das besser dasteht am Ende eines Spiels in den Playoffs. Die Green Bay Packers? Ja, da ist alles andere ebenfalls sehr, sehr stark. Aber ansonsten in der NFC, für mich geht kein Weg an den Seattle Seahawks und an Russell Wilson vorbei. The team to beat sind die Packers. Der zweite Team to beat sind die Seattle Seahawks und das wegen einer starken zweiten Saisonhälfte. Und sie sind schon immer ein Team, was nur so hoch springt, wie es springen muss, um mal in einem Pferdebild, Sprachbild zu bleiben. Und deshalb, stehen am Ende 4 Siege in Folge, Playoffs erreicht, Division gewonnen und sie spielen gegen die Los Angeles Rams. Am Samstag um 22.40 Uhr ist da Kickoff. Nächsten Samstag, das ist der 6 Tage voraus, das ist der 10. Januar, Samstag, 10. Januar. 9. Januar, Entschuldigung, Samstag, 9. Januar. Meine Herren, jetzt komme ich schon durcheinander. Samstag, 9. Januar. 22.40 Uhr Kickoff gegen die Los Angeles Rams. Das Spiel gab es schon mal in Woche 16 oder zuletzt in Woche 16 in diesem Jahr. Da haben die Seahawks knapp gewonnen, wie die letzten Spiele häufig, zumindest vom Score 11 Punkte. Ist jetzt nicht mega deutlich, aber dieses Spiel war vor allen Dingen für den Ausgang dieser Partie in den Playoffs sehr, sehr wichtig. Denn, um jetzt mal kurz auf die LA Rams einzugehen, Jared Goff hat sich den Daumen gebrochen, wurde operiert seitdem und John Wolford hat jetzt für die Los Angeles Rams übernommen. Ich habe die Los Angeles Rams in meinem Power Ranking auf 5, immerhin in der NFC platziert, vor den Bears und vor dem Washington Football Team, die bei mir auf 7 als letzte rangieren. Heißt also, ich traue den LA Rams doch einiges zu und das ist auf jeden Fall ein unbequemer Gegner für Seattle. Die werden ein bisschen dafür bestraft, dass sie Zweiter werden am Ende, dass sie am Ende Dritter werden und nicht Zweiter werden, denn die Bears oder das Washington Football Team wären auf jeden Fall ein leichterer Gegner gewesen. Das Washington Football Team war schwer möglich, weil die auch ihre Division gewinnen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist, würde ich sagen, der unbequemste Gegner, der für die Rams da kommen konnte und sie haben für die Seahawks da kommen konnte und sie haben auch schon ein Spiel verloren dieses Jahr gegen die Rams in Woche 10. Also in der Division zweimal gegeneinander gespielt, ein Spiel verloren. Die Rams natürlich 4 Siege in Folge hatten sie. Bis 5 Siege in Folge, Entschuldigung, sind die Baltimore Ravens und nicht die Rams. Vergesst, es ist sehr früh gerade und ich scrolle in meinem Dokument umher, denn ich habe mir die Notizen natürlich gemacht. Die Rams. Los Angeles Rams. Die letzten 6 Spiele, 3-3. sind ein bisschen gestrauchelt in den letzten Wochen. Und das schon mit Jared Goff. Jetzt hatten sie John Wolford und der hat schon im zweiten Quarter gegen die Arizona Cardinals 47 Yards Rushing gehabt und damit die meisten seit 2000 für die Rams. Und da ist der Knackpunkt. Ist er wirklich schlechter als Jared Goff? Natürlich ist er schlechter als Jared Goff. Ganz klar. Aber gibt er den Rams aktuell eine viel schlechtere Chance als Jared Goff? Da bin ich mir ja nicht mal so sicher. Jared Goff war in den letzten Wochen alles andere als gut. Natürlich musste er auch auf Cam Akers verzichten, deren wichtigster Running Back. Aber er sah nicht gut aus, Jared Goff. Und die LA Rams sind vor allem eins, nämlich eine Systemmannschaft in der Offensive. Sean McVay, der Coach, bekannt dafür, dass er relativ kreativ ist in der Offensive, hat aus Jared Goff einen 100 Millionen Dollar Quarterback gemacht, hat die große Vertragsverlängerung vor der Saison bekommen und deshalb glaube ich, kann er auch aus John Wolford etwas rausholen, hat das in diesem Jahr mit Jared Goff am Ende nicht mehr ernst hinbekommen, das muss man halt leider wirklich sagen, hat gerade mal so 200 Yards im Schnitt am Ende macht in den letzten drei Spielen der Saison. Das war Anfang der Saison deutlich besser. Fast keine Touchdowns mehr geworfen, war aber immer für eine Interception gut, die einfach auch wirklich schlecht aussah. Und jetzt mit John Wolford quasi die gleichen Statistiken aufgelegt. Natürlich auch kein Touchdown, aber er ist natürlich eine Schwächung für die Los Angeles Rams. Aber ist er so viel schlechter als Jared Goff in der jetzigen Situation? Ich glaube nicht unbedingt, denn das Wichtige oder das Prunkstück der Los Angeles Rams ist vor allen Dingen die Defense. Aaron Donald, müssen wir nicht drüber sprechen, der beste Spieler im Football. Ich glaube, diese Sache ist geklärt, zumindest in den letzten drei Jahren. Und er ist dieses Jahr nicht schlechter gewesen, das sage ich euch. 26 Quarterback Hurries, 13,5 Sacks, 12 Tackle for Losses, 4 Forced Fumbles. Der Mann ist einfach eine unfassbare Gefahr und Leonard Floyd, wir haben es thematisiert, hat 1,25 Millionen Dollar mit seinem Strip-Sack heute gemacht, weil er dadurch über 9 Sacks kam in der Saison, hat 9,5, also da gibt es auch noch einen zweiten Mann, der sehr viel Gefahr ausstrahlt und am Ende haben sie natürlich ein unfassbar starkes Backfield mit Jalen Ramsey. Das ist schon sehr, sehr gut. Und dazu natürlich eben Adams und den Kollegen Dix noch ein Pro Bowl-Duo auf der Safety-Position. Das ist schon unfassbar viel Talent in dieser Mannschaft. Und deshalb glaube ich, sind die ernstzunehmenden Playoffs. Aber für die Seattle Seahawks mit Russell Wilson wird es deshalb nicht reichen, weil John Wolford natürlich auch keinerlei Upside hat. Wenn ich sage, Russell Wilson ist der Quarterback, dem du am Ende das Spiel anvertrauen willst. John Wolford ist es nicht. Und auch wenn Cam Akers jetzt zurück war in dieser Woche, nachdem er letzte Woche gegen Seattle nicht mit dabei war, er sah nicht sehr gut aus in diesem Spiel. Jetzt gegen Arizona in dieser Woche. Nur 34 Yards. Das ist definitiv zu wenig. Wenn er so gut spielt wie in den letzten Wochen davor, hatte gegen die Patriots, glaube ich, ein 170-Yard-Spiel, war davor aber gegen die Cardinals auch ganz gut und gegen San Francisco, also der Mann hat ordentlich abgeliefert in den letzten Wochen für sie, dann haben sie eine kleine Chance. Cooper Kupp war auch nicht mit dabei diese Woche. Der wird ihnen auf jeden Fall sehr, sehr fehlen, sollte er nicht in den Playoffs wieder mit dabei sein. Deshalb wird es sehr, sehr schwer für die Rams. Ich glaube, die Seattle Seahawks werden dieses Spiel gewinnen und eine Runde weiterkommen. Und damit sind wir beim letzten Spiel vom Samstag, nämlich die Tampa Bay Buccaneers gegen das Washington Football Team. Tom fucking Brady hat es wieder geschafft. Die Buccaneers bei mir im NFC Playoff Power Ranking auf Platz 3 sehe ich die. Vor den New Orleans Saints. Da werden jetzt einige sagen, okay, warum? In der Division waren die Saints das bessere Team. Die haben die Division gewonnen, nicht die Buccaneers. Ja, das ist alles richtig. Das ist alles absolut korrekt, aber ich gebe Credit für Tom Brady. Und in meiner Bewertung spielt einfach eine Rolle, dass der Typ sechs Super Bowls natürlich gewonnen hat. 43 Jahre alt ist er und hat trotzdem wieder eine Saison hingelegt, wo man sagen muss, ja shit, das legt dir nicht mal ein 23-Jähriger hin. Im Dezember 4-0, 12 Touchdowns, eine Interception. Natürlich waren da zweimal die Falcons dabei, immer die Lions und immer die Vikings, also alles Teams, die nicht in Playoffs waren, aber 325 Yards im Schnitt, können nicht lügen. 8,9 Air Yards intended über die gesamte Saison. Er spielt also den Stil, den Bruce Arians will, relativ erfolgreich, das muss man sagen. Ein großes Problem ist natürlich, wenn Tom Brady Druck bekommt. Das ist jetzt schon seit vielen Jahren und in diesem Jahr auch. Das ist durchaus wahr. Aber er hat Glück, was das Thema Druck angeht, denn er hat wahrscheinlich die beste O-Line im Football. Wir kommen noch zu den New Orleans Saints, da möchten die auch ein Wörtchen mitreden, aber ich glaube, er hat die beste O-Line im Football. Donovan Smith, Ali Marpet, Ryan Jensen, Alex Kappa und Tristan Wirfs. Davon werden, wenn es schlecht läuft, einer, wenn es gut läuft, drei Mann im All-Pro-Team stehen. Wenn man Tristan Wirfs als First-Round-Pick, als Rookie, diese Ehre schon zuteil werden lässt, vielleicht im zweiten Team, dann hat er drei All-Pro-Member in der O-Line stehen. Ali Marpet und Ryan Jensen, glaube ich, Guard und Center, unbestritten, werden die All-Pro-Team-Status erreichen. Und man hat vor allen Dingen gesehen, die ersten 8 Wochen hat diese O-Line sich nicht verändert. Und in den ersten 8 Wochen war Tom Brady sehr, sehr gut. Dann hat sich Ali Marpet verletzt, war für ein paar Wochen raus. Die O-Line musste ein bisschen umgestellt werden. Und danach war Brady etwas schlechter. Woche 3 bis 8, 15 Touchdowns, nur eine Interception. Einen ähnlichen Run hat er am Ende der Saison, wie ich gerade schon gesagt habe, wieder hingelegt. Die O-Line jetzt wieder fitter. Und deshalb, glaube ich, diese Team in der Offensive. In der Offensive ist es einfach absurd, was die an den Start bringen. Mike Evans, 7 Jahre hintereinander, über 1000 Yards, hat sich jetzt das Knie hyper-extended gegen die Atlanta Falcons im letzten Spiel. Man weiß noch nicht, was los ist. Hoffentlich ist er zu den Playoffs fit. Chance ist da, dass er ausfällt. Zumindest vielleicht für die erste Runde. Es sah jetzt zum Glück nicht nach einem Kreuzbandriss aus, nach den Bildern, die man gesehen hat. Wenn er fehlt, ist das natürlich schlecht, aber sie haben Rob Gronkowski, hat am Ende, ich weiß ja nicht, ob er gescored hat im letzten Spiel, muss ich jetzt nochmal reinklicken. Gegen die Falcons hat Gronk. Hat er einen Touchdown gemacht oder nicht? Das Internet in München ist schlecht, er hat keinen Touchdown gemacht. Aber dafür Antonio Brown ja eben 2 abgeliefert, der am Ende definitiv der bessere Scotty Miller ist, das muss man sagen. Schon vor diesem Spiel, vor dem letzten Spiel, wo AB 138 Yards, 2 Touchdowns abgeliefert hat. Ungefähr die gleichen Statistiken wie Scotty Miller, nur halt, er ist nicht Scotty Miller, sondern Antonio Brown. Mit einfach mal genau dieser Upside, 2 solche Spiele hinzulegen. Hat schon gegen die Falcons beim Comeback vor 2 Wochen einen Mega-Touchdown hingelegt, 40 Yard plus, jetzt heute wieder einen 30 Yard plus Touchdown aufgelegt. Antonio Brown hat einfach zu viel Talent. Er hat auch einen zu großen Sprung in der Schüssel, als dass er da eigentlich stehen sollte. Aber er steht dort, seitdem er in Woche 9 dazugekommen ist, sehr, sehr stark in den letzten Wochen. In den letzten vier Wochen 75 Yards im Schnitt. 4 Touchdowns hat er aufgelegt. Ich glaube, Antonio Brown ist in Form und damit tatsächlich die Offensive schon sehr, sehr stark. Die Defensive nicht minder schwächer. Wenn ich sage, sie haben die beste O-Line, möchte ich noch dazu sagen, dass in der Defensive wahrscheinlich die beste Linebacker-Gruppe haben. Shaq Barrett, Levante David, Devin White und Jason Pierre-Paul. Das ist einfach eine Gruppe. JPP 9,5 Sacks aufgelegt in dieser Saison. Wo habe ich mir die ganzen Statistiken aufgeschrieben? Das wollte ich nämlich echt runterbeten bei den Buccaneers. Devin White, ebenfalls über 8 Sacks. Diese Gruppe ist unfassbar stark, was Druck auf den Quarterback angeht. Sie schaffen das sehr, sehr gut. Carlton Davis in der Secondary hat bis Woche 8 noch richtig gut gespielt, seitdem ein bisschen nachgelassen. Das auf jeden Fall ein Punkt, der nicht so gut ist. Sie haben dann noch Antoine Winfield Jr. und Jamal Dean. Und Jamal Dean war in den letzten Wochen richtig gut. Hat so ein bisschen die Führungsrolle in der Secondary übernommen. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass die Defensive ebenfalls gut genug ist für die Buccaneers, um weit zu kommen in den Playoffs. Fünfte beste Turnover-Differenz, also Turnover kreieren im Vergleich zu Turnover zulassen, fünft beste Differenz, das ist tatsächlich sehr, sehr ordentlich. Und auch in Sachen Flaggen sind sie viel disziplinierter als in den Jahren zuvor. Deshalb glaube ich, dass die Buccaneers sehr ernst zu nehmen sind, vor allen Dingen gegen das Washington Football Team, werden sie in dieser Woche, ich glaube, keine Probleme haben. Wir haben bei Washington Alex Smith jetzt seit Woche 5, da hat er den ersten Einsatz gehabt gegen das Washington Football Team. Wir haben ihn häufig genug gesehen, wir haben ihn ein paar Mal bei ProSieben Max gezeigt, gegen die Seattle Seahawks unter anderem. Wir haben das Spiel gegen die Steelers gezeigt, was auf Montagnacht geflext wurde. Und das ist alles cool, das ist eine unfassbar gute Story, dass Alex Smith den Weg in die Playoffs geschafft hat, aber es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Die Mobilität, die immer eine seiner Stärken war, das Spiel mit den Beinen war für ihn sehr, sehr wichtig, sich in der Pocket bewegen zu können. Er war nie die große Gefahr, was das Deep Downfield Passing anging, sondern eher jemand, der das Game gut gemanagt hat, wenig Fehler gemacht hat und mit seinen Füßen, sag mal, die Position so erarbeitet hat, dass er Downfield marschieren konnte. Das ist noch nicht wieder da. Und deshalb glaube ich, dass das Washington Football Team da wenig Chancen haben wird. Obwohl sie natürlich eine unfassbar gute Defense haben. In dieser Defense steckt so wahnsinnig viel Talent. Die Defensive Line, Montez Sweat, First Round Pick 2019. Chase Young, Second Pick 2020 in dieser Draft. Jonathan Allen, First Round Pick 2017. Deron Payne heißt er, First Round Pick 2018. Das ist einfach die Formel, die die 49ers letztes Jahr geritten haben und die sie bis in den Super Bowl gebracht hat. Einfach die Defensive Line mit unfassbar viel Talent vollstopfen. Dann haben sie noch in der Secondary Kendall Fuller und Ronald Darby, der war mal ganz gut bei den Philadelphia Eagles. Zumindest war er okay im letzten Jahr. Dieses Jahr keine Interception gefangen, Kendall Fuller immerhin 4 Stück an der Zahl. Also das ist okay in der Offensive. Ansonsten natürlich Terry McLaurin, ein Mann, den man vor der Saison ehrlich gesagt nicht wirklich kannte, war in der Rookie-Saison schon okay, Drittrunden-Pick, aber hat dann dieses Jahr über 1000 Yards abgerissen. Dann haben sie noch Logan Thomas, der hat auch hat heute sogar einen Touchdown gefangen gegen die Eagles beim Sieg und hat damit am Ende 6 Stück gemacht. Knapp 700 Yards, glaube ich, aufgelegt oder 650 Yards aufgelegt. Solider Mann, guter Tight End, aber das reicht nicht. Das reicht nicht mit einem Quarterback wie Alex Smith, der noch mehr Unterstützung bräuchte. Aber die Geschichte ist natürlich unfassbar. Der Typ lag 2018 im Krankenhaus. Ihm hätte fast das Bein abgenommen werden müssen. Ihr kennt alle die Geschichte, dass der wieder Starting Quarterback ist und ein Team in die Playoffs geführt hat, das ist einfach der helle Wahnsinn. Und ich glaube, das ist auch die Sache, die wir an dieser Partie genießen sollten, dass die NFL solche Geschichten schreibt. Solche Geschichten schreibt nur die NFL. Da steht ein 43 Jahre alter Quarterback, der über 40 Touchdowns diese Saison geworfen hat, der über 4500 Yards gepasst hat. Das ist nicht nur nicht zu erwarten, das ist unverschämt gut. Und ich glaube, das wird das sein, was wir Samstagabend um 2.15 Uhr Kickoff-Zeit auf ProSieben zelebrieren werden. Und zwar zu Recht. Und am Ende werden die Tampa Bay Buccaneers wohl deutlich gewinnen, weil sie sind das beste Team. Aber es gibt auch eine Problemstelle, die sollte gegen Washington noch okay sein und kaschiert werden können. Aber sie kassieren sehr viele Passing-Touchdowns, was natürlich alles andere als gut ist, wenn denn da Gegner wie Seattle und New Orleans kommen werden. Und sie sind in der Rushing-Offense zu schlecht. Das ist einfach das große Problem, dass sie nicht die Flexibilität haben, mit Ronald Jones Und das liegt nicht an Ronald Jones. Der spielt eine ganz gute Saison eigentlich. Also ich glaube, der ist auch wieder über 1000 Yards Rushing gekommen. Das ist alles okay. Aber Bruce Arians und Tom Brady, ich habe schon ein paar Mal gesagt, das hat noch nicht so ganz zueinander gefunden. Und deshalb wird es sehr, sehr schwer. Defense richtig gut im Rushing. Offense nicht gut. Also die Rushing Defense der Buccaneers ist Rang 1, was die Yards pro Versuch zulässt. 3,5 Yards. Und die wenigsten Rushing First Downs zugelassen. Deshalb glaube ich einfach, dass das eine sehr gute Unit ist. Aber am Ende, deshalb nur Platz 3 in meinem NFC Power Ranking. Mit einem Sieg gegen das Washington Football Team kommen sie eine Runde weiter. Ich denke aber, Seattle und Green Bay sind etwas stärker in der NFC. Und dann wandern wir zurück und gucken auf den Sonntag der Wildcard. Die Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans. Wir springen zurück in die AFC. Die Baltimore Ravens in meinem AFC Playoff Ranking. Ich habe sie tatsächlich auf die 3 geschoben. Bills auf 1, Kansas City Chiefs mit der Bye Week auf 2 und die Baltimore Ravens auf 3. Gibt's dafür einen Grund, sie höher zu ranken als die Tennessee Titans und die Pittsburgh Steelers und die Indianapolis Colts und die Cleveland Browns? Jein, jein. Sagen wir mal so, die Saison ist sehr wechselhaft verlaufen, aber der Schlusssport der Baltimore Ravens, der lässt mich für alle Baltimore-Fans sehr positiv dreinblicken. 5 Siege in Folge am Ende. Lamar Jackson, habt ihr sicherlich mitbekommen, der zweite Quarterback in Folge oder die zweite Saison in Folge, wo er über 1000 Yards gelaufen ist. Dieses Achievement hat überhaupt nur ein Quarterback vor ihm geschafft. Das war Mike Vick. Der war ein Ausnahmetalent, ein Ausnahmespieler und ein Ausnahmetrottel, wie wir am Ende gelernt haben. Aber so einen wie Lamar Jackson gibt's nicht nochmal. Es gab schon mal einen Mike Vick, aber Lamar Jackson hat es jetzt in der zweiten Saison hintereinander bestätigt. Das muss man einfach sagen. Er ist wieder über 1000 Yards gerusht, hat am Ende, ich mach's mir gerade auf, Rushing, hat am Ende 6,1 Yard pro Versuch, 7 Touchdowns und über 1000 Yards, hat wieder 133 Yards in der letzten Woche gegen die Cincinnati Bengals hingelegt. In den letzten Wochen, also während der Siegesserie, Lamar Jackson mit 90 Yards pro Spiel in den 5 gewonnenen Spielen am Ende, 116 Passing Yards in der Phase und 2 Touchdowns pro Spiel. Das ist mehr als okay. Das ist sehr, sehr gut. Damit ist er letztes Jahr MVP geworden und die Ravens waren das beste Regular Season Team. Die Rushing Offense sowieso wieder sehr absurd und die ist in den letzten 5 Wochen richtig gut in Form gekommen. Mark Ingram war letztes Jahr noch einer der treibenden Spieler auf dem Running Back, aber jetzt haben sie 2 treibende Spieler, nämlich J.K. Dobbins und Gus Edwards. Die haben in den letzten Wochen echt zu sich gefunden und sind richtig, richtig stark geworden bei den Baltimore Ravens. Ich sehe gerade nochmal vor mir Gus Edwards nach dem Dallas-Spiel, beziehungsweise im Dallas-Spiel. 100 Yards, das erste Mal in dieser Saison geknackt. Danach 250 Yards-Spiele, Cleveland und Jacksonville, das ist okay. Aber jetzt am Ende der Saison gegen die Giants 60 Yards und gegen Cincinnati auch wieder 60 Yards. Das ist sehr, sehr ordentlich. Und J.K. Dobbins, ja, Leute, 160 Yards gegen Cincinnati, 2 Touchdowns, hat in den letzten 6 Spielen in Folge einen Rushing Touchdown erzielt. Der Mann ist sehr, sehr gut. Und Mark Ingram hat zwar die letzten Wochen häufiger mal nicht gespielt, aber er ist ein erfahrener Spieler. In den Playoffs will man die haben, den kann man rinschmeißen, falls einer der beiden jüngeren Leute nicht gut abliefert. Und dann haben sie am Ende einfach eine richtig ausgeglichene Offensive, was das angeht. Zumindest auf dem Running Back. Im Passing Game gibt's wie immer Luft nach oben. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber letztes Jahr war das auch nicht viel besser. Und da waren sie das beste Regular Season Team. Deshalb glaube ich, sollten sie dieses Jahr auch gut abliefern können, denn Marquise Brown, der hat wieder 2 Touchdowns erzielt jetzt gegen Cincinnati im letzten Spiel und ist in der zweiten Saisonhälfte richtig aufgeblüht. Am Ende 8 Touchdowns, 770 Yards. Das ist sehr, sehr ordentlich. Und deren Tight Ends, die kennt er ebenfalls mittlerweile. Die liefern gut ab. Da muss man nichts sagen. Ordentliche Offensive, aber that Rushing Game ist natürlich da besser als das Passing Game. Und die Defensive, müssen wir auch nicht sagen, wahrscheinlich deren große Stärke. Auch wenn sie jetzt auf dem Board nicht so viele Sacks zu stehen haben. Matt Judon mit gerade mal 6 Stück vorne. Bester Mann des Teams. Aber Calais Campbell, talentierter Mann. Yannick Ngakoue, haben wir auch immer drüber gesprochen. Hat man sich mehr erhofft von. Aber auf jeden Fall alles andere als schlecht, der Typ. Und ansonsten in der Secondary natürlich mit Marlon Humphrey, einen richtig guten Mann, der aber verletzt war in den letzten Wochen. Und ich glaube, der war auch tatsächlich jetzt am Ende des Jahres noch verletzt. Ich muss mir nicht aufmachen, ob er gegen Cincinnati wieder gespielt hat. War die Wochen davor auf jeden Fall nicht mit dabei und hat jetzt gegen Cincy ebenfalls... Nee, gegen Cincy hat er nicht gespielt und die Wochen davor war er doch wieder dabei. Heieiei, okay, es ist sehr, sehr spät. Aber das ist der Vorteil oder die Stärke der Baltimore Ravens, da müssen wir nicht drüber sprechen. Deshalb glaube ich, dass sie in der Wildcard gegen die Titans eine gute Chance haben, aber die Titans natürlich eine absolut verrückt gute Offensive, die sie da hingelegt haben in den letzten Wochen. Defensive genauso grausam schwach, da müssen wir auch nicht drüber sprechen, aber die Offensive... Die große Stärke der Tennessee Titans. Das erste Mal seit 2008 haben sie die AFC South gewonnen. So lange ist das her, 2008, das sind einfach auch mal 12 Jahre. Wir haben die Cleveland Browns, die nach 2002 wieder in die Playoffs gekommen sind und die Titans nach 2008, deren Division das erste Mal wieder gewonnen. Das ist schon ein starkes Ding. Und deshalb muss man sagen, Passing Defense unfassbar schwach, 33 Touchdowns dieses Jahr kassiert. Und das war vor dem Houston-Spiel, also da sind nochmal welche draufgekommen. 4.100 Yards ebenfalls vor dem Houston-Spiel. Da muss man wirklich sagen, das ist nicht gut. In der Offensive dagegen ist das sehr, sehr gut. Ryan Tannehill, über 4.000 Yards dieses Jahr aufgelegt. 35 Touchdowns, 7 Interceptions, 106er Passer-Rating. Das ist sehr, sehr gut. Aber natürlich, ich habe es schon angesprochen, der Mann, der diese Offensive trägt, ist Derrick Henry. 5,5 Yards pro Carry. Gibst du Derrick Henry den Ball, hast du nach 2 Versuchen ein First Down. Und Derrick Henry hat die meisten Carries in dieser Saison gehabt unter den Running Backs. Über 2000 Yards hat er trotzdem abgeliefert. 5 bester Wert ever. Nur 8 Spieler überhaupt in der NFL-Geschichte haben die 2000 Yards geknackt. Einer davon in 14 Spielen. Aber Derrick Henry ist einfach richtig gut. Und man muss sagen, was ist der Vorteil eines sehr, sehr starken Running Backs, vor allen Dingen eines Typs Derrick Henry, dass man in der Red Zone einfach mal auf jemanden wie Derrick Henry zurückgreifen kann und nicht aufs Passing Game angewiesen ist und deshalb einfach auch mal 74% Touchdown-Quote, wenn die Tennessee Titans in die Red Zone kommen, das ist richtig stark. Das ist ein richtig guter Wert in dieser NFL und Derrick Henry mit 15 Rushing Touchdowns, der Mann ist einfach mit 17 Rushing Touchdowns war nicht am Ende, oder? Ich schaue in das Spiel nochmal, was sie heute hatten. Wie viele Touchdowns er da gemacht hat. Ich meine, er hat 2 Touchdowns gemacht gegen die Houston Texans. Und damit hat er 17. Hat er 17? Er hat 17. 17 Rushing Touchdowns. Der Mann ist nicht zu stoppen. Er hat immer wieder wechselhafte Spiele, muss man sagen. Wenn man sich seine Saison anguckt, sieht man, dass er diese Spiele hat, wo er unfassbar gut abliefert, aber er hat auch Spiele, wo er unter 100 Yards bleibt und keinen Rushing-Touchdown macht. Deshalb ist es vielleicht ein bisschen eine Wundertüte in den Playoffs, welchen Derrick Henry man bekommt. Aber in den letzten 45 Spielen ist seine Quote absurd. Immer über 5 Yards pro Laufversuch. Der Mann ist stark und die haben ja nicht nur Derrick Henry, sondern die haben auch noch einen guten Receiving-Core parat. Und jetzt habe ich sie auch vor mir. Sie haben einen guten Receiving-Core parat mit AJ Brown und Corey Davis. 2 Spieler über 900 Yards im Team. Das ist richtig, richtig ordentlich. Und ich glaube, dass die Tennessee Titans ein Team sind, was den Baltimore Ravens auf jeden Fall gefährlich werden kann. Am Ende glaube ich tatsächlich, dass die Ravens das Spiel gewinnen werden, einfach weil sie etwas heißer sind und die Tennessee Titans eine unfassbar schwache Defense haben. Im Rushing sind sie nicht so schlecht wie im Passing und die Stärke der Ravens ist das Rushing, aber ich glaube, die Anfälligkeit ist zu groß und du willst in den Playoffs natürlich möglichst ausgeglichen sein und nicht eine unfassbare Schwäche haben. Die Titans haben die unfassbare Schwäche und deshalb glaube ich, dass die Ravens das Spiel gewinnen werden. Aber übrigens, das ist Sonntag morgens oder Sonntagabends, besser gesagt, um 18.40 Uhr morgens, weil das früheste Spiel, 18.40 Uhr pro 7, die frühe Partie und das könnte tatsächlich ein geiles Spiel werden. Ich glaube, das wird ein richtig spannendes Spiel, was natürlich viel von Rushing geprägt sein wird, aber dafür das beste Rushing der NFL. Deshalb auf jeden Fall eine Partie, auf die ich mich sehr freuen werde. Nicht so freuen, tatsächlich, werde ich mich auf die Chicago Bears gegen die New Orleans Saints. Wobei die New Orleans Saints bei mir auf 4 im Power Ranking in der NFC, die Bears auf 6. Die Saints können auf Alvin Kamara zurückgreifen. Ich habe es am Anfang gesagt, kommt von der Covid-Liste zurück. Die NFL schenkt den Saints den zusätzlichen Ruhetag. Und damit haben sie ihren MVP der Saison mit dabei. Und ehrlich gesagt ist Alvin Kamara alles, was die Saints haben. Natürlich haben sie Drew Brees, natürlich haben sie Taysom Hill. Natürlich haben die nicht nur keine katastrophalen Jahre gespielt oder keine katastrophale Saison, sondern eine sehr, sehr gute Saison. Aber man muss sagen, dass Alvin Kamara so viel besser ist als alles andere in diesem Team. Das ganze Spiel der New Orleans Saints wurde auf Alvin Kamara ausgerichtet und ich mache mir gerade die Statistiken von ihm auf, damit ich das auch nochmal vor mir habe. Alvin Kamara hat 21 Touchdowns insgesamt gemacht. 1688 Yards vom Scrimmage, 6,3 Yards pro Touch. Also tatsächlich unfassbar gute Werte. Die besten Werte in der NFL, was das angeht. Also Touchdowns die meisten und vor allen Dingen Yards per Touch die meisten. Wir haben noch gleich das Cleveland Browns Rushing Duo aus Chubb und Hunt, die haben im Schnitt auch über 5 Yards gemacht und sind ein Double-Team, aber Alvin Kamara ist schon ein richtig guter Spieler, hat dieses Jahr auch 800 Yards Receiving abgeliefert, also die Hälfte von dem, was er von Yards of Scrimmage hat und ein Viertel aller Pässe gingen auf ihn, aber bei den Saints dieses Jahr Michael Thomas, kein Faktor. Andauernd verletzt, dann gab es die Probleme mit dem Faustschlag, dass er so ja gesperrt wurde. Woche 2 bis 8 war er überhaupt nicht mit dabei. Jetzt gerade ist er wieder auf IR. Leistenverletzung hat ihn die ganze Saison über geplagt, Knöchelverletzung ebenfalls. Deshalb, da gibt es ein paar Problemfälle, wie ich finde. Alvin Kamara, auch deshalb so wichtig und der Team-MVP, weil Drew Brees einfach nicht mehr gut passen kann, wenn es in die Tiefe geht. Ich habe vorhin bei Tom Brady 8,9 Air Yards Intended reingeschmissen. Da ist Brady die 1. Brees mit knapp über 6 ist Vorletzter. Das war er auch schon letztes Jahr, da war er sogar Letzter. Deshalb ist das nicht eine Sache, die jetzt in dieser Saison unfassbar stark dazugekommen ist. Aber er hält den Ball noch kürzer als in den Jahren zuvor. Nur 2,4 Sekunden, bis er ihn wegbekommt. Und das ist einfach ein Zeichen, dass er selber vielleicht merkt, dass er nicht mehr den Arm hat. Und das ist auch gut bei den Saints. Deshalb sind sie auch bei mir auf 4. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass sie das Spiel gegen die Chicago Bears am Ende gewinnen werden, weil Sean Payton und Drew Brees arbeiten seit 14 Jahren zusammen. Sean Payton hat in den 14 Jahren einen Super Bowl gewonnen mit Drew Brees, den 44. 143 Siege in der Regular Season erzielt. In der Postseason sind sie zwar nur 7-8, aber die sind einfach beide unfassbar erfahren und die sind gut darin, das Game zu managen und haben sich einfach an die jemanden angepasst, weil Drew Brees ist 40. Also muss man sich da ein bisschen auf ihn einstellen. Er wirft nicht mehr so weit downfield. Sie haben dafür Alvin Kamara den großen Vertrag hier im Vordersaison. Der liefert gut ab in Verbindung mit Drew Brees und Brees ist einfach jemand, der unfassbar wenig Fehler macht. richtig wenig Fehler macht, Drew Brees. Bekommt den wenigsten Druck in der NFL. Also was das Management an der Line of Scrimmage angeht, ist er einfach einer der Besten in der Liga. Der sieht, wo Probleme entstehen und schafft es mit seiner Protection, sich selbst zu schützen, schafft es mit Alvin Kamara die Lücken in der Defense aufzudecken, schafft es immer wieder Cornerbacks und Safeties oder Linebacker zu attackieren, die gegen Kamara in die Coverage geschickt werden. Und damit ist er einfach unfassbar gut. Einziges Warnsignal bei den Saints, und deshalb freue ich mich nicht unbedingt auf die Partie, weil ich glaube, dass sie auch ziemlich hässlich werden könnte. Einziges Warnsignal in der Offensive ist Alvin Kamara in den letzten Wochen nicht sehr gut. Und wir haben vorhin über Covid-Infektionen gesprochen. Cam Newton beispielsweise ist nach seiner Covid-Infektion deutlich schlechter zurückgekommen. Alvin Kamara war schon in der zweiten Saisonhälfte viel schlechter als in der ersten, hat nur noch ein bisschen über der Hälfte an Scrimmage-Yards abgeliefert, ist wieder an der 1.000-Yard-Hürde geknackt, oder nicht, hat die 1.000-Yard-Hürde nicht geknackt. Und am Ende, muss man sagen, war er nicht mehr so stark. Und deshalb bin ich mir nicht sicher. Am Ende können sich aber die Saints vor allen Dingen auf eine Sache verlassen. Gegen die Chicago Bears und die Bears-Offense alles andere als gut, aber die New Orleans Saints haben vor allen Dingen eine unfassbar starke Defense. Defensive Line mit Cameron Jordan, Trey Hendrickson haben wir ein paar Mal diese Saison gezeigt, richtig, richtig stark. Hendrickson 12,5 Sacks, Jordan 7,5 Sacks. Das ist schon eine richtig gute Unit. Defensive Backs haben sie Malcolm Jenkins. Von dem bin ich schon seit Jahren ein großer Fan, einfach ein richtiger Teamleader. Und sie haben Marshon Lattimore, der tatsächlich auch zu den Besten in der Liga gehört. Deshalb, da gibt es, glaube ich, wenig dran zu deuteln, dass die Saints ein richtig starkes Team sind. Aber sie haben den Playoff-Fluch, möchte ich es mal nennen, in den letzten 3 Jahren immer unglücklich ausgeschieden, obwohl sie den talentiertesten Kader in der Liga haben. Und Drew Brees, muss ich sagen, hat es in den Spielen nicht geschafft. Also warum sollte er dieses Jahr eher schaffen? Warum sollte er dieses Jahr eher schaffen, die Spiele für die Saints zu gewinnen, wenn er ein Jahr älter ist und sichtbar etwas schlechter geworden ist als in den Jahren zuvor? Deshalb die Saints bei mir auf 4 im Power Ranking. Die Chicago Bears wiederum werden sie auf jeden Fall schlagen. Das sollte klappen. Auch wenn die Bears hatten am Ende einen richtig guten Lauf mit Mitch Trubisky, das muss man sagen. Wenn man jetzt die Niederlage gegen die Packers mal ausklammert, haben sie am Ende einfach mal 3 Siege in Folge hingelegt, wo sie eigentlich schon raus waren aus den Playoffs und haben damit den Sprung überhaupt nur in die Playoffs geschafft. Trubisky 4-mal in Folge über 30 Punkte aufgelegt. Das ist richtig gut. Sie haben Allen Robinson, das ist ein 1.000-Yard-Receiver in der NFL. Auf jeden Fall vom Talent her Top 10 Material. Sie haben Jimmy Graham in der Red Zone. Der hat 8 Touchdowns dieses Jahr gefangen. Der ist richtig stark, aber natürlich das Prunkstück der Mannschaft. Ich will noch David Montgomery erwähnen. Hat wieder die 1000 Yards oder hat die 1000 Yards geknackt, so muss ich sagen, in 14 Spielen. 7 Touchdowns abgeliefert. Das ist schon sehr, sehr gut. Und Matt Nagy hat es geschafft, die Probleme von Mitch Trubisky gut zu kaschieren. Ein bisschen wie Sean McVay mit Jared Goff, muss man sagen. Die Waffen um Trubisky herum sind gut. Die werden gut genutzt. Aber die Stärke des Teams ist die Defense. Akeem Hicks, Khalil Mack, das ist einfach eine richtig starke Unit. Und Khalil Mack, selbst wenn er dieses Jahr nicht mehr so viel Sacks abgeliefert hat, auf dem Scoreboard, ich mach's mir gerade auf, es waren aber nicht sehr viele, unter 10 auf jeden Fall. Es sind, da stimmt irgendwas nicht hier in der NFL-Anzeige, es sind am Ende 8 Sacks gewesen. Das ist nicht sein bester Wert, das ist ja eher ein schwacher Wert, nur 12 Quarterback-Harries und 3 Forced Fumbles, die sind wiederum stark. Es ist okay. Es ist nicht mehr ganz so stark wie in den Jahren zuvor, als er aus Las Vegas oder damals noch Oakland von den Raiders kam. Aber Akeem Hicks in der Mitte ist ein Mann, der sehr gut Druck aufbaut. Roquan Smith ist ein starker Mann. Deshalb die Defense ist schon sehr, sehr gut und die sollte auch den Saints zusetzen können. Aber ich glaube, am Ende wird es nicht reichen. Die Saints werden das Spiel gewinnen. 22.20 Uhr am Sonntag, da der Kickoff. Und dann am Sonntag das letzte Spiel in der Wildcard Round. Die Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers. Again. Wie schon in Woche 17, nur dann bei den Steelers mit einer Menge mehr Spielern. Big Ben wird mit dabei sein, statt Mason Rudolph als Starting Quarterback. Cam Hayward, TJ Watt wird wieder mit dabei sein. Ich habe da alle bei ProSieben Max gesehen, denke ich mal, das Spiel. Das war nicht sehr pretty, aber am Ende waren die Steelers sogar in dieser Partie sehr, sehr gut drin. Die Browns am Ende ziemlich knapp dafür, dass die Steelers mit der halben Mannschaft nur aufgelaufen sind. Deshalb die Frage, wie ist es im Power-Ranking bei mir? Die Browns deshalb auf 7, die Steelers auf 5. Und ich denke, die Steelers, so sehr Big Ben auch strauchelt. Und Big Ben hat seit Anfang Dezember, nach dem Baltimore Ravens-Spiel, war er auf dem Injury Report mit 2 Knieverletzungen oder mit beiden Knie, die angeschlagen waren. Und Ian Rappaport hat getwittert, dass tatsächlich die Knie seitdem auch nicht wieder richtig heil geworden sind. Und er sah danach auch richtig viel schlechter aus. Die Steelers am Ende richtig schwach im Schlusssport gewesen. Nach dem Mega-Saisonstart mit 11:0 Siegen sind sie am Ende 1:5 in den letzten, 1:4, Entschuldigung, in den letzten 5 Spielen. 11 Spiele zu Anfang gewonnen. Da gibt's eine Menge Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Aber gegen die Cleveland Browns war diese Woche sehr, sehr knapp, 22-24. Und deshalb bin ich zuversichtlich in der Wildcard Round, dass sie ihr Spiel gewinnen können. Das Spiel wird wieder in Pittsburgh stattfinden, wie schon in der Woche Nummer 6. Da haben sie zu Hause die Cleveland Browns 38-7 auseinandergeschraubt. Und auch wenn Kevin Stefanski aus Baker Mayfield und diesem Rushing-Tandem, ich habe es schon angesprochen, aus Bradley Chubb und Akeem Hicks, aus Nick Chubb und Akeem, oh Gott, aus Nick Chubb und Kareem Hunt, so, jetzt haben wir sehr, sehr viel rausgeholt hat, glaube ich tatsächlich, dass die Pittsburgh Steelers dieses Ding am Ende gewinnen werden. Warum? Ich glaube, it's all about the defense. Also wenn eine Unit stark genug ist bei den Pittsburgh Steelers, um sie in den Playoffs weiterzubringen, dann ist es die Defense. Und deshalb sehe ich die Steelers vorne. Bei mir auf 5 im Power-Ranking. Ich denke, damit haben wir schon 1:12 voll gemacht. 27 Takeaways, das möchte ich euch noch sagen, der Pittsburgh Steelers. Damit die meisten, die zweitwenigsten Punkte und Yards zugelassen. Nur 29% der Drives haben einen Score des Gegners hervorgebracht. Das ist der beste Wert in der NFL. Der Schnitt ist 40%. Also da ist man deutlich unter dem Schnitt. Und das ist eben deshalb möglicherweise diese starke Defensive Line haben. Mit Cam Hayward, Stephon Tuitt, der wird absolut underrated bei den Pittsburgh Steelers. 10 Sacks, 24 Quarterback Carries. Und natürlich zu Recht. Natürlich zu Recht absolut underrated, weil sie haben TJ Watt mit 10 Sacks, 53 Tackles und 41 Quarterback-Hits, 23 Tackle for Loss noch dazu. Dieser Typ kann alles. Pass Rush, Run Game. Er ist einfach in diesem Jahr der beste Defensive-Spieler gewesen. Aaron Donald, ich habe es gesagt, bester Spieler im Football, ist einfach insgesamt noch, ja, der hat es einfach schon über zu viele Jahre gezeigt. Aber TJ Watt, was er dieses Jahr gemacht hat, richtig, richtig stark. Und deshalb die Pittsburgh Steelers gegen die Cleveland Browns für mich deutlich favorisiert am Ende tatsächlich. Baker Mayfield hat die Cleveland Browns das erste Mal seit 2002 wieder in die Playoffs geführt. Und die Browns haben gesagt, sie sind noch nicht fertig mit dem Job. Ja, was soll man sagen? Ist da noch so viel Luft im Tank oder so viel Ausbaupotenzial bei den Browns? Ich glaube nicht. Wir haben ja dieses Jahr auch die Browns ein paar Mal bei uns übertragen. Und am Ende waren es viele gute Spiele. Aber es gab auch viele, viele schlechte Spiele. Also die Niederlagen, die sie hatten, die waren richtig schlecht. Sie haben am Ende in der Defense auf jeden Fall Myles Garrett. Und Myles Garrett hat 12 Sacks, 18 Quarterback Hurries hingelegt, 4 Forced Fumbles. Der Mann ist einfach nicht zu stoppen. Wir haben Oliver Vernon gegen die Steelers am Sonntag bei uns vom Platz gehen sehen. Da muss man gucken, ob er angeschlagen ist oder ob er mit dabei sein wird. Joey Hayden hat jetzt auch nicht mitgespielt. Ich glaube, der wird den auf jeden Fall sehr gut. Joey Hayden ist von den Pittsburgh Steelers. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber Denzel Ward hat auch schon Spiele in dieser Saison verpasst. Woche 17 auch nicht mit dabei gewesen. Also den sollten sie auf jeden Fall wieder zurückbekommen. Und dann haben sie eine gute Defense und das starke Laufspiel. Aber ich habe es ganz am Anfang gesagt, die Quarterbacks sind in den Playoffs entscheidend. Und in der AFC ist Baker Mayfield für mich der schwächste Starting Quarterback. Der gewinnt dir am Ende keine Spiele. Und ich habe es vorhin in der NFC angesprochen, Alex Smith war immer gut dafür, keine Spiele zu verlieren, macht wenig Fehler. Baker Mayfield macht an einem schlechten Tag in einer Halbzeit so viel Fehler, dass du das Spiel schon hoffnungslos verloren hast und mit 20 Punkten zurückliegst. Er macht es genauso gut auch wieder gut, aber ich denke, am Ende wird es für die Cleveland Browns nicht zum ersten Playoff-Sieg reichen seit Ewigkeiten, aber die Teilnahme ist ja schon ein unfassbarer Erfolg, so doof das auch klingt. Natürlich haben sie Odell Beckham, Jarvis Landry und eine Menge talentierte Spieler, aber seit 2002 wieder in den Playoffs dabei ist gut und die Pittsburgh Steelers sind so stark in die Saison gestartet, deshalb schauen wir mal, wie sie sich anstellen und die Cleveland Browns wohl besiegen werden in der Wildcard. Und damit ist die Wildcard durch und jetzt habe ich noch ja nicht viel zu den Kansas City Chiefs gesagt und zu den Green Bay Packers, aber man muss sich ja auch noch ein bisschen was aufheben. Und jetzt habe ich eine Stunde 16 alleine hier gefüllt. Das ist ein Podcast. Heieiei. Da bin ich sehr gespannt, wie das Feedback ist. Da gab es jetzt keine Trenner und so, weil ich die ganzen Dinger hier nicht bei mir auf dem Mischpult hatte. Aber ich hoffe, das hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Diese Wildcard Playoff Preview. Und damit entlasse ich euch in den Montag und sage, Samstag 18.40 Uhr auf ProSieben geht's los. Und Sonntag 18.40 Uhr ebenfalls auf ProSieben und davor schon um 18 Uhr auf ProSieben Max wieder eine halbe, dreiviertel Stunde Magazin für euch, wo wir ein bisschen auf die Playoff-Partien gucken, natürlich auch da nochmal über die Bye-Week-Teams sprechen, Chiefs und Packers, aber auch natürlich einen kleinen Rückblick wagen werden auf die ersten drei Spiele vom Samstag. Also falls ihr arbeiten müsst, einfach keinen Bock habt auf Samstag-Football, dann Sonntag 18 Uhr mit dabei sein. Magazin haben wir die Zusammenfassung von den Bills, von den Seahawks und von den Bucks und stimmen natürlich ein bisschen auf Sonntag ein. Also, ich sage an dieser Stelle, Rinjahauen, danke für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich nicht zu viel Unsinn geredet habe in dieser Folge vom Sportsupport.